Ja, ihr Lieben, ich muss jetzt ab und zu mal zum Wasser greifen. Weil vorher war ja ich eigentlich ein Hartenstein dran gewesen, aber da ging bei mir gar nichts mehr. Und die Stimme ist immer noch ein bisschen angeknackst, aber ich denke mal, wenn ich mich in Rausch predige, dann wird das schön gehen. Das war halt früh wieder schön. Habe ich mich zurückerinnert gefühlt an meine Jugendzeit. Da wisst ihr, ich habe es schon mal erzählt, ich habe ja in Zwickau gelernt und bin immer mit dem Motorrad gefahren, auch im Winter. Das war immer von Lauder runter, war es kalt, Aue ging. Dann Schneeberg hoch, war es wieder ganz kalt. Und im Wege habe ich mich immer gefreut, da ist es milder geworden. Da konnte ich dann langsam die Finger wieder ein bisschen bewegen. So war es halt wie auch, Wegau. Und die Straßen waren wieder schön frei. Bitte? Nee, das habe ich meine Frau noch nicht dazu durchringen können, dass ich mal wieder ein Motorrad kaufe. Gut. Grüße soll ich mitbringen von unserer Gemeinde aus Lauder. Also fühlt euch alle nett gegrüßt. Und es rückt wieder näher, unser Weihnachtsfest. Ja, es rückt wieder näher, Stück für Stück. Wir haben schon viel darüber gepredigt gehört und es steht auch viel geschrieben. Und es geht meistens los. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde und so weiter und so weiter. Kennen wir alles, ne, die Geschichte. Ich möchte aber heute mal auf ein paar Einzelheiten eingehen, die passiert sind, bevor Jesus geboren wurde. Wichtige wichtige Begebenheiten, die stattgefunden haben, die zeigt, wie Gott dort das geplant hat bis ins Kleinste. Wie Gott geplant hat, seinen Sohn auf die Welt zu kommen und wie Menschen dort als Werkzeug oder als Werkzeug kann man sagen, wie Gott dort Menschen gebraucht hat und wie Menschen bei diesem Gebrauch Gottes auf ihren Glauben geworfen worden sind. Komischer Satz, ne? Das war mir gerade so eingefallen. Wie Menschen mit ihrem Glauben konfrontiert wurden, glauben sie das, was sie da hören, oder glauben sie das nicht? Und das können wir immer wieder auf uns zurückspiegeln. Wie ist unser Glauben? Glauben wir das oder glauben wir das nicht? Können wir das einfach so annehmen wie ein Kind oder müssen wir das alles ein bisschen hinterleuchten und durchfragen? Und zurzeit schüttelt es mich sehr, wenn ich manche christliche Zeitungen lese, wo jetzt die Diskussion über die Jungfrauengeburt, war es nun eine Jungfrauengeburt oder war es nur eine junge Frauengeburt? Und so wird das heute theologisch auseinanderklamüsert, wo ich sage, die uralten Lieder, ne, da wird immer von der Jungfrau, in der Bibel wird immer von der Jungfrau gesprochen. Warum ist heutzutage die Theologie nicht bereit, das einfach anzunehmen? Ja, dass Jesus anders geboren worden ist, anders geboren worden musste, wie ein normaler Mensch. Aber das ist wieder eine Predigt für sich. Wir bleiben mal bei dem, was ich vorhabe. Ich habe ein paar Personen rausgesucht und ich habe vier Teile, meine Predigt geteilt. Und der erste Teil ist, ich habe immer vorne das Wort Glaube und dann einen Bindestrich und dann kommt das, was ich vorhabe. Und das erste ist Glaube, Alter schützt vor Zweifel nicht. Und wir steigen mal ein, wir lesen Lukas 1, ab Vers 5 bis Vers 20. Als Herodes König von Judäa war, lebte dort der Priester Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Seine Frau Elisabeth stammte aus der Familie Aarons. Beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen. Und beide waren inzwischen alt geworden. Wieder einmal hatte die Gruppe Abia Tempeldienst. Wie üblich wurde ausgelost, wer zur Ehre Gottes im Tempel den Weihrauch anzünden sollte. Das Los fiel auf Zacharias. Er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheropferaltars ein Engel des Herrn. Zacharias erschrak und fürchtete sich. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon von seiner Geburt an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder Gottes Willen erfüllen. So wird das ganze Volk darauf vorbereitet, dem Herrn zu empfangen. Wie ist so etwas möglich? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist alt. Der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als dein Diener. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Aber weil du nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein, bis geschieht, was ich gesagt habe. Dann wirst du sehen, dass alles wahr ist. Bis dahin. Geschichte, das ist wieder typische Geschichte in der Bibel. Es steht ein Engel da, verkündigt eine Botschaft an den Mensch. Klingt für uns alles so riesengroß. Und was macht Zacharias? Was machen wir Menschen? Aber ich bin doch schon alt. Und meine Frau, die ist auch schon alt. Sofort ein Zweifel da. Sofort, ich kann mir das richtig vorstellen, als könnte ich dort gestanden haben. Der Engel hat erzählt und innerlich fängt man schon an zu rechnen. Ne? Innerlich fängt man schon an, Argumente vorzuholen. Das kann doch gar nicht klappen, Gott. Das kann doch gar nicht funktionieren. Ich bin doch eigentlich schon drüber weg und meine Frau auch. Sofort ist Zweifel da. Sofort rechnet der Mensch eigentlich mit seiner eigenen Kraft und nicht mit der Kraft Gottes. Sofort rechnet der Mensch, ich bin auch so, sofort rechne ich, an der Stelle war ich schwach, oh, das kann ich nicht und da habe ich auch Probleme. Kennt ihr das? Was mich hier ein bisschen erschreckt, ist, dass der Engel sofort sagt, hallo mein Freund, ich bin Gabriel. Also ich bin kein Papst, ich bin kein Bischof, ich bin nicht euer Pastor, ich bin Gabriel. Ich stehe direkt vor Gott und du wagst es hier zu zweifeln. Und zur Strafe wirst du stumm sein. Oha. Ich könnte Wochen manchmal nicht reden. Der Engel rechtfertigt sich sofort und gibt dort eigentlich klipp und klar eine Auskunft, die eigentlich Zacharias dort noch mehr erschreckt haben wird, denke ich, wie er vorher war. Was hier schön ist bei dieser Geschichte, was wir oft haben oder fast immer haben, wenn Menschen übernatürliche Begegnungen haben mit Engeln, steht meistens geschrieben, und sie fürchteten sich und sofort kam die Antwort vom Himmel oder von Gott oder von den Engeln, fürchte dich nicht. Gott möchte nicht, dass wir uns fürchten. Gott möchte auch nicht, dass wir irgendwo immer Angst haben, permanent Angst haben vor ihm. Wir sollen uns nicht fürchten, aber Gott verlangt von uns, dass wir glauben. Und das ist das Schwere in unserem Leben. Das ist das Schwere, wenn man auf unsere eigene Schwachheit sieht. Wenn man weiß, ich muss morgen wieder ins Krankenhaus. Da schieben sich automatisch die ganzen Gedanken wieder ins Bewusstsein. Ich liege wieder im Bett, ich bin wieder in dem Zimmer und was werden sie mit mir machen? Wir Menschen sind ja so, ne? Geprägt von unserem Leben, ist ja auch normal irgendwo. Aber Gott sagt heute mal, wenn ich euch was sage, dann sollt ihr das glauben. Wenn ich zu euch sage, deine Frau wird ein Kind bekommen und du wirst nochmal Vater werden, dann musst du das glauben. Ja, geistiger Vater bin ich bestimmt. Ja, der Zacharias hat bestimmt abgewogen. Ich bin nicht ein geistiger Vater, vielleicht habe ich irgendwo ein paar. Nee, sagt Gott, ein richtiges Kind. Er soll weder Alkohol trinken, er soll vom Heiligen Geist berührt sein von Geburt an und dann zählt er dort auf, was alles geschieht. Möchte ich auch mal, so ein Engel möchte ich auch mal. Damals so zu mir spricht, aber ich kann euch versichern, wir würden auch da zweifeln, weil der Mensch immer zweifelt. Weil der Mensch meistens auf seine eigene innere, auf seine eigene Einstellung schaut. Er zweifelt. Zacharias, wir kommen am Ende der Predigt nochmal auf Zacharias zurück. Das ist der erste Mensch, der allererste, der was gehört hat, dass es einen Retter geben wird. Weil der Engel spricht hier klipp und klar davon, er wird den Weg bereiten für diesen Retter Gottes. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, Glaube. Jugend schützt vor Ja-Sagen nicht. Und wir lesen ab Vers 26 bis 38. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte. Also wir haben Elisabeth, die Frau von Zacharias, ist schwanger. Also was Gott sagt, geschieht. Die junge Frau hieß Maria und war mit Josef, einem Nachkommen Davids, verlobt. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, Gott ist mit dir. Er hat dich unter allen Frauen auserwählt. Maria fragte sich erschrocken, was diese seltsamen Worte bedeuten könnten. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Gottes Sohn nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königschaft Davids übergeben und er wird die Nachkommen Jakobs für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Wie kann das geschehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird sich an dir zeigen. Darum wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth, deine Verwandte, von der man sagt, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt im 6. Monat schwanger. Sie wird in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt bringen. Gott hat es ihr zugesagt und was Gott sagt, das geschieht. Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es mir gesagt hast. Darauf verließ sie der Engel. Eine ähnliche Situation, es ist wieder ein Engel, verkündigt dort Sorgenhaftes, sage ich mal. Also du wirst schwanger werden, dein Sohn wird der Überretter sein, der wird mit Kraft sein und was da dort alles aufzählt. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage. Jüdische Teenager haben meistens so mit 14, 15, 16 geheiratet in der Zeitspanne. Jetzt kommt ein Engel zu diesem Mädel und sagt, pass auf, du wirst schwanger werden. Es wird aber nicht mit normalen Zeugungsakt geschehen, es wird geschehen durch den Heiligen Geist und dann zählt er alles auf und jetzt stellt euch mal das Mädel vor. Stellt euch mal so ein jugendliches Mädel vor, dort verlegen, vielleicht noch ein bisschen kindisch kichernd. Und die hätte doch alles Mögliche aufzuzählen. Das kann nicht sein. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Das war damals eine andere Zeit wie heute. Damals ist da viel Wert drauf gelegt worden. Da sind die Jugendlichen erst zusammengezogen oder unter einem Dach gezogen, wenn sie verheiratet waren. Also so eine versexte Gesellschaft wie heutzutage gab es da nicht. Da war Sex in der Ehe und nirgends woanders. Alles andere war sogar höchst strafbar. Da haben wir kennen die Geschichte von dieser Ehebrecherin, die dort gesteinigt werden sollte, wo Jesus sagte, werf den ersten Stein. Also da kannten die Juden keine Diskussion. Und die Maria war sich da bewusst, wenn der Engel das zu ihr sagt, du wirst schwanger werden, ohne dass das Josef weiß, oder damit, das war eigentlich für sie ganz schlimm. Die Verwandtschaftsverhältnisse waren da sehr streng. Du warst als Frau, warst du da eigentlich unten durch. Sie hätte dort aufziehen können, noch und noch, und lasst doch mich da aus, ich bin doch viel zu jung. Und was sagt diese junge Frau hier? Es geschehe alles so, wie du das sagst. Hut ab, muss ich sagen. So einen Glauben hätte ich mir gewünscht in dem Alter. So einen reifen Glauben, das dort zu hören und das bedingungslos anzunehmen und zu sagen, ja, es geschehe so, wie du willst. Das ist für mich auch ein Zeichen, dass wirklich diese Maria eine auserwählte Frau war. Weil Gott wählt ja wirklich Menschen auch aus. Ja, er hat nur auserwählt, weil er einer der letzten Gerechten noch war. Er hat immer ausgewählt, wie die Menschen sind. Und diese Maria war wahrscheinlich doch etwas Besonderes. Schon als Jugendliche, vielleicht ein bisschen weiter im Kopf wie alle anderen. Vielleicht dem Herrn wirklich vertrauend, kindisch oder, ich will kindisch nämlich sagen, wie ein Kind. Das anzunehmen, was der Engel dort sagt. Respekt, also allerhöchsten Respekt. Meistens rümpft man ja die älteren Generationen die Nasen über die Jüngeren und die Jugend. Was ist das bloß für eine Jugend? Aber es gibt immer Menschen, die immer wieder irgendwo herausstechen in ihrem Glauben, in ihrer Kindlichkeit, diesen Gott anzunehmen. So wie wir diesmal umschreiben. Ich habe schon Menschen erlebt, wo ich gestaunt habe, mit welchem Vertrauen die Gott angenommen haben. Wo ich mich still manchmal geschämt habe, als alteingesessener Christ, der an der christlichen Gemeinde hineingeboren wurde und dort aufgewachsen ist, wo ich mich eigentlich manchmal schäme. Kennt ihr das? Wenn dann Menschen kommen, die diesen Gott annehmen, bedingungslos, ohne irgendwelche Vorwendungen oder irgendetwas. Das ist für mich glaubensmäßig fantastisch. Wo es manchmal, denke ich, schwerer ist für einen Mensch, der dort langsam reinwächst in die Gemeinde, der auch Missstände in der Gemeinde mitkriegt, Streitigkeiten in der Gemeinde mitkriegt, der an der Familie, die in die Kirche geht, mitkriegt, dass doch auch nicht alles so schief ist. Klar, wir sind Menschen, wir sind irgendwo geprägt, auch von unserem christlichen Elternhaus, was manchmal vielleicht gar nicht so christlich war, wenn keiner dabei war. Wisst ihr, was ich meine? Ein Mensch, Das anzunehmen, Gott ist, was Gott sagt, geschieht. Was Gott mit dir vorhat, das geschieht. Ich war schon für viele Veranstaltungen, ich habe auch bei vielen Veranstaltungen die Nase gerümpft, wenn dort sogenannte Propheten Gottes dort über Jugendliche Prophezeiungen aussprechen, dass sie dort halb Afrika erretten, wo ich manchmal denke, uah, macht langsam den Jugendlichen solche Lasten aufzulegen. Du wirst und du kannst und du wirst, mach mal kleine Brötchen. Wer am Kleinen treu ist, dann können wir Afrika retten, wenn wir am Kleinen treu sind. Dann können wir Afrika missionieren, aber momentan ist es ja umgedreht, dass uns eher Afrika missionieren muss. Schön, was hier geschrieben steht über diese Frau, sie nimmt es an, ohne irgendeine Diskussion, und der Engel geht wieder. Also er braucht sich dort nicht mehr zu erklären. Für sie ist es klar, was ein Engel sagt, muss ich annehmen. Was in der Bibel steht, kann ich annehmen, muss ich annehmen, muss ich annehmen, oder? Muss ich da zweifeln? Ich will mich dem Herrn ganz zur Verfügung stellen, antwortete Maria. Alles soll so geschehen, wie du es gesagt hast. Komme ich mal wieder auf mich zurück. Ne? Wir würden auch gerne alles so annehmen, wie es in der Bibel steht, aber wir haben unsere eigenen so kleinen Verhandlungsmethoden. Ne? Also Herr, ich würde das schon annehmen, aber dann brauche ich dazu Kraft, prophetisches Reden. Ja? Wir haben den Aufziehen. Ich kann ja so viel machen, Gott, für mich. Für dich kann ich so viel machen, wenn du mir das und das und das und das und das gibst. Nee, Gott sagt, nee, ich mach du erst mal los, fang du erst mal an. Klein, dann werde ich dich über Höheres setzen. Wir haben in unserer Gemeinde eine Jugendband, schimpft sich das, Under Those Wings, muss ich unbedingt immer sagen, also unter seinen Flügeln. Oder? Ja. Und dieses Jahr haben sie 4-mal einen Lobpreisabend gemacht und es waren immer sehr wenige Sonnabendabends. Ja. Ich habe den Jugendlichen richtig gemerkt, wie sie enttäuscht sind auch, dass wenig sind, denn sie haben sich dort vorbereitet und sie haben auch ältere Choräle wirklich aufgepeppt, dass der Post abging. Ne? Und sie haben nur immer gedacht, der Laden wird voll. Und mein Sohnemann ist dabei, ungestüm, typischer Schlagzeuger, ne? Was machen wir das überhaupt? Ne? Und kommt ja eh keiner. Und ich sage dann immer zu ihm, oh, ich hätte solche Sprüche als Jugendlicher auch, ne? Mach mal langsam. Ne? Ihr habt jetzt alles, sind alles Generalproben. Seht es mal als Generalprobe. Wenn ihr jetzt treu seid, das ist natürlich von Jugendlichen, ne? Da geht er ja sofort durch die Decke, dann wird euch Gott auch mehr geben. Ich sage, wir bauen den großen Saal, dann wird er vielleicht mal voll sein, wenn Lobpreisabend ist. Und ich bete jedes Mal, wir hatten vor 2 Wochen, dass mehr Leute kommen, ne? Weil die Jugendlichen achten darauf. Ne? Das ist für Jugendliche schwer. Ne? Das ist, dann wenn der Folge noch gescheite Sprüche bringt, ja, macht es für Gott. Ne? Das bringt ja die Jugendlichen richtig in Wallung. Aber das ist doch unser Glauben. Wir wollen manchmal sofort alles sehen. Ne? Und sofort kämpfen und sofort, oh, und da fallen 25 Mal um, wenn der König Jonas predigt. Ne? Und manchmal will Gott einfach, dass dein Glauben auch im Kleinen sich bewährt. Dass du auch glaubst, wenn was weniger Interessantes ist. Dein Glauben muss dich durchtragen durch dein ganzes Leben. Das wird nicht immer mit Posaunen und Trompeten sein, sondern es überwiegen meistens die Tage, wo du zu tun hast, dass du die kleine Blockflöte hörst. Und dann am Glauben festhalten. Das ist ungeheuer schwer. Das ist ungeheuer schwer. Ich will mich ganz zur Verfügung stellen. Das hat uns bis jetzt noch nicht so viel gekostet. Aber es kann uns vielleicht in dem Land mal viel kosten, sich ganz Jesus zur Verfügung zu stellen. Denn wenn man mitkriegt, wie immer mehr dort auch wirklich christliche Felsen zersprengt werden, heutzutage von der Theologie, erschrecke ich drüber, wie glasklare Botschaft aus der Bibel immer mehr aufgeweicht wird und auch dem Märchenpreis gegeben wird. Ja, wo handfeste Theologen sagen, Jesus ist gestorben und alles, was mit Jesus zusammenhängt, ist alles, muss man bildlich sehen, als Metapher sehen, die ganze Bibel irgendwo lächerlich gemacht wird. Dann als Christ zu sagen, nein, ich glaube das, was in der Bibel steht. Ich glaube an diese Jungfrauengeburt. Ich glaube an diese Arche. Ne? Und dann vielleicht auch mit Gelächter umgehen können. Das wird schwer sein. Aber Gott verlangt das. Wir an ihm glauben. Gott verlangt, dass wir das einfach glauben. Mein dritter Punkt ist Glaube, Bindestrich, kein Platz für Eifersucht und Neid. Das ist eine relativ kurze Geschichte, ab Vers 39. Maria entschloss sich so schnell wie möglich, Elisabeth zu besuchen, die mit ihrem Mann Zacharias in einer kleinen Stadt in den Bergen Judäas wohnte. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth die Stimme Marias hörte, bewegte sich das Kind in ihr und erfüllt vom Heiligen Geist, rief sie, dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, dich und dein Kind. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Als ich deine Stimme hörte, hüpfte das Kind in mir vor Freude. Wie glücklich kannst du sein, weil du geglaubt hast, was Gott dir angekündigt hat, wird geschehen. Das ist krass. Junges Mädel, 15, 16, sagen wir mal, es ist 16, kommt zu einer gestandenen älteren Frau, die auch schwanger ist. Und die Frau kriegt das mit, was wir hier lesen. Das Kind hüpft in ihren und sie bringt dann solche Sprüche. Die Mutter meines Herrn, du bist gesegnet. Und stellt sich eigentlich völlig dort unter diese Maria. Das ist unnormal für uns Menschen. Ich weiß nicht, wer das von euch noch mitgekriegt hat oder wer das noch weiß. In der Schule ab der 4. Klasse, wie das Hauen und Stechen geht, dass das Kind eine Bildungsempfehlung kommt fürs Gymnasium. Da gehen Eltern über Leichen. Mein Kind! Da wird die Lehrerin angeklagt, da wird sonst was gemacht, dass das Kind ja etwas Besonderes ist. Da reißen Eltern alles zu Boden, nur dass die eigenen Kinder einen Vorteil haben. Da gibt es Geschichten, da rollen sich die Zähne dir auf, wenn du hörst, was Eltern bereit sind, in Kauf zu nehmen, nur dass die eigenen Kinder irgendwo ein bisschen im Rampenlicht stehen. Da gehen die Eltern über Leichen. Und hier ist eine gestandene Frau, die sofort eigentlich, das kann doch einfach einmal so sich bewegt haben, das Kind. Nee, die war sofort von Gott erfüllt und hat sich sofort unter diese Maria gestellt. Also, schon mal, das ist schon mal göttlich, weil wir Menschen tun uns ganz schwer damit, uns irgendwo unterzuordnen. Dann ist es auch noch so ein junges Mädel. Die muss doch erst mal leisten im Leben, was ich geleistet habe. Das junge Ding. Die muss doch erst mal was erleben im Leben. Ne? Die muss doch erst mal was machen. Da sind doch wir Menschen ganz schnell dabei. Nein, diese Elisabeth bekommt dort mit, dass hier Dinge geschehen, die göttlich sind. Dass hier Dinge geschehen und sie ist eigentlich dankbar, dass sie das miterleben kann. Sie bekommt ein Kind im hohen Alter. Das ist schon mal für sie ein Riesenwunder. Und dann bekommt sie mit, dass dort eine Maria kommt, die den Retter der Welt in sich trägt. Also, wenn du als Christ unterwegs bist, und das ist ungeheuer schwer, ja, den eigenen Vorteil hinten ranzustellen, die eigene Person dem unterzuordnen, das ist ungeheuer schwer. Weil der Mensch immer versucht, doch irgendwo an erster Stelle zu stehen. Ne? Irgendwo versucht der Mensch immer, dass er Erster. Ja? Der Zweite ist der erste Verlierer. Ich muss Erster sein. Ja? Das kann man manchmal beobachten bei Gemeindeweihnachtsfeiern, dass manche sofort an die Tische sitzen, dann ist es dann egal, ob der Rest nicht sitzen kann, Hauptsache ich sitze am Tisch von der Gemeindeweihnachtsfeier. Und meine Kinder waren haben Soloauftritte beim Stück, bei der Weihnachtsgeschichte, und da wird Hauen und Stechen, und wo ich manchmal denke, älter Schwede, Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Zieht euch das mal rein, da hat denen die Füße gewaschen, da hätte das nie nötig gehabt. Vorderm Himmel, jetzt wasche ich den Kunden noch die Füße, die sind doch alles labile Menschen, den wasche ich jetzt noch die Füße. Sich als Mensch hinten anzutun, das tut weh. Keinen besonderen Dank, oh, da ist der aus der Gemeinde, der predigt bei uns, hast du aber schön gepredigt und deine Kinder sind aber nett und die machen so schön mit im Kinderunterricht, das tut doch gut. Ja? Aber wenn man mal eine Zeit lang nicht gelobt wird, hallo, ich bin auch noch da, ich mache hier die Gemeinde sauber. Ich möchte auch mein Lob. Kennt ihr das? Das ist uns Menschen drin, das steckt drin, das kannst du manchmal ganz schwer rausholen. Kriegt ihr das alle mit, was ich hier für die Gemeinde mache? Kriegt ihr das alle mit, Sonntagfrüh? Und so wabert das in uns, ne? Und kocht das, wenn ihr wüsstet, was ich in die Gemeinde spende. Ihr macht das alle nicht so viel wie ich. Woher will ich das wissen? Aber wir Menschen wollen uns immer irgendwo rechtfertigen. Wir wollen immer irgendwo der Ersten sein. Weil wir es wahrscheinlich auch von klein auf früh gelernt gekriegt haben. Im Kindergarten die Ersten, in der Schule die Besten. Gott braucht das nicht. Gott möchte einfach, dass du ihm folgst und dich vielleicht auch mal verleugnest, dich hinten ranstellst. Das ist schwer. Das ist schwer. Das ist ungeheuer schwer. Dazu brauchen wir Gott, der uns tröstet. Da gibt es einen schönen Spruch, deine Linke soll nicht wissen, was deine Rechte tut. Aber manchmal hat man die Linke so riesengroß, dass alles sehen, was unsere Rechte drin mit den kleinen Finger ein bisschen macht. Dein Lohn kriegst du bei Gott und das ist ungeheuer schwer, sich darauf zu verlassen. Glaubst du nun, dass du deinen Lohn mal von Gott kriegst in der anderen Welt oder glaubst du das nicht? Willst du jetzt deinen Lohn? Willst du jetzt geadelt werden vor allen Menschen oder willst du, dass Gott einmal zu dir sorgt? Ich habe alles gesehen, ich habe jede Träne gesehen, ich habe jeden Cent gesehen, ich habe jede Mühe gesehen, die du gemacht hast für mich. Nicht für die Gemeinde, aber nicht für die Christenheit weltweit, sondern die du gemacht hast für mich. Das Herz, was du hattest für mich, weil dir irgendwelches Elend so nahe ging, dass du... Gott braucht keine Menschen, die mit Trompeten durch die Botanik ziehen und machen, ja, ich bin Christ und ganz laut, sondern Gott braucht Menschen, die ganz leise Töne hören. Ich habe eine Mitarbeiterin bei mir, die ist schon seit über einem Jahr krank, die hat eine Krankengeschichte hinter sich, die ist erschütternd. Rief mich die letzte an, ich habe sie kaum verstanden am Telefon, Jonas, ich liege im Krankenhaus in Allerbrunn schon wieder und es ist ganz schlecht und die Ärzte getrauen sich gar nicht an mich ran zu operieren und ich am Telefon, ich habe für den Moment gerungen, was sagst du? Was sagst du da, ne, einen Menschen? Glaub nur fein an Gott. Ne? Das ist manchmal, kommt das sein so klein vor und ich habe nur zu ihr gesagt, ich bete für dich. Ich bete für dich. Und in dem Moment fängt sie an am Telefon zu weinen. Ja, mach das, bete für mich. Und aufgelegt und ich wieder in der Tagesgeschäft drin und Stress und auf Arbeit. Und am nächsten Morgen ruft sie mich an. Das Erste, was sie am Telefon sagt, ist, danke, dass du für mich gebetet hast. Mir hat dort fast die Beine weggezogen. In der Nacht ist sie noch per Sondertransport nach Dresden gekommen und dort haben sie notoperiert, weil sie war wirklich an der Schwelle zum Tod. Und der Arzt, der sie operiert hat, hat zu ihr gesagt, sie gehört zu den Big Five, also in seinen fünften schwersten Operationen ist er der Platz 2. Weil sie war innerlich völlig vereitert und die haben die aufgemacht, die muss dort. Danke, dass du für mich gebetet hast. Jetzt habe ich mal zurück überlegt, habe ich für sie gebetet? Ja, ich bin durch die Fertigung gerannt und habe in Gedanken für sie gebetet. Herr, sei du bei ihr. Was soll ich hier noch machen? Und so ein Mensch sagt, danke, dass du für mich gebetet hast. Wir haben etwas, was wir Menschen tun können, was Menschen sofort warm ums Herz werden lässt. Ich habe das schon oft beobachtet. Bei mir auf Arbeit wissen alle, dass ich Christ bin. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich denke mit daran, an dein Problem, ich bete mit damit dafür, wie Menschen sofort irgendwo erleichtert sind, sofort irgendwo berührt sind, ja, mach das mal. Ich habe da noch nie gehört, hey, lass mal, bete mal, ja, nicht für mich. Sondern ich habe immer erlebt, dass Menschen sagen, danke, dass du das machst. Und das kostet uns eigentlich so wenig. Das zu sagen, kostet eigentlich nur den Mut, dass du das sagst, dass du glaubst, dass da ein höheres Wesen ist, sprich Gott, der sich um unsere Belange kümmert. Versteht ihr? Wir haben wirklich etwas, was die Welt nicht hat. Was uns manchmal auch sehr schwer fällt, wenn wir selber ins Krankenhaus müssen, wenn es selber krank ist, ne? Dann buchstabieren wir unseren Glauben auch, aber wir haben etwas, was die Welt nicht hat, indem wir sagen, ich bete für dich. Mensch, ich denke mit daran. Das ist für Menschen, ich denke gerade in diesem Osten Deutschlands, wo so eine Unreligiosität aufgewachsen ist in den letzten 40 Jahren, dass die Menschen dort richtig aufatmen, wenn sie das hören. Ich habe sie dann vor 3 Wochen, habe ich sie besucht, war ich ganz oben im oberen Erzgebirge und also man hat sie nicht wiedererkannt, die ist wirklich ganz schmächtig geworden, aber sie ist froh, dass sie das geschafft hat. Ne? Und ich habe dann bloß wieder zu ihr gesagt, ich sage, bleib dran, ne? Bete weiter, hör nicht auf damit. Ne? Wir müssen manchmal gar nicht evangelisieren und innerhalb von einer Viertelstunde die ganze Bibel den Menschen erklären. Sondern es reicht, wenn wir sagen, ich bete für dich zu Gott. Glaubst du, dass du, wenn du betest, dass was geschieht? Ich glaube das. Ich glaube das. Diese Geschichte geht ja noch wunderbar weiter. Ich empfehle die euch mal zu lesen. Jetzt komme ich zum Platz 4, zu meinem vierten. Und da ist Glaube mutig gegen Tradition. Und ich lese ab Vers 57. Für Elisabeth kam die Stunde der Geburt und sie brachte einen Sohn zur Welt. Als Nachbarn einen Verwandten hörten, dass Gott so barmherzig zu ihr gewesen war, freuten sie sich mit ihr. Nach 8 Tagen wurde das Kind zur Beschneidung gebracht. Dabei sollte es nach seinem Vater Zacharias genannt werden. Doch Elisabeth widersprach, nein, er soll Johannes heißen. Aber keiner in deiner Verwandtschaft heißt so, wandten sie die anderen ein. Sie winkten den Vater und fragten ihn, wie soll dein Sohn denn heißen? Zacharias ließ sich eine Tafel geben und schrieb darauf, sein Name ist Johannes. Darüber wunderten sich alle. Im selben Augenblick konnte Zacharias widersprechen und er lobte Gott. Im ganzen Bergland von Judäa verbreitete sich die Nachricht überall. Von wo man davon hörte, erschraken die Leute. Nachdenklich fragten sie sich, was wird aus diesem Kind noch werden? Denn alle sahen, dass Gott etwas Besonderes mit ihm vorhatte. So, typische Tradition. Der Name muss immer auf die Familie zurückgehen. Meistens auf den Vater oder auf den Urgroßvater. Das ist bei den jüdischen Familien so gewesen. Und jetzt sagt Elisabeth, die schon wieder mit einer Tradition bricht, weil der Mann es Sorgen hat, wenn es um den Namenswahl geht. Jetzt sagt Elisabeth, nein, das soll Johannes heißen. Völliges Unverständnis in der ganzen Verwandtschaft. Hier steht bloß, sie sorgten alle, aber keiner deiner Verwandtschaft heißt so. Wenn wir unsere Verwandtschaftsverhältnisse so mitnehmen, kann es ja in manchen Verwandtschaften ganz schön zur Sache gehen, wenn irgendwas daneben läuft. Da erkennt man manchmal die Verwandtschaft nicht wieder. Stellt euch mal das Gegacker und Gemecker und Gekeife vor von dieser Verwandtschaft, weil Elisabeth gesagt hat, er heißt Johannes. Was macht denn die? Was trauen denn die sich? Ne? Sag mal, wollen die was Besseres sein? Und dann kennen wir ja die ganzen Argumente, die es so gibt. Ne? Besonders heilig. Und sie sagt nein. Sie winken in Johannes her, ne? Also in Zacharias her. Geh mal rüber, Elisabeth. Zacharias, komm mal her, wie soll er denn nur heißen? Der Zacharias macht den Fehler, nicht nochmal nicht zu glauben. Weil wir erinnern uns am Anfang, ihm wurde gesagt, wie er heißen soll. Da macht den Fehler nicht nochmal dort zu diskutieren oder mit Gott zu hadern, obwohl er jeden Grund hätte. Was wollte er denn von mir? Gott hat mich ja schon gestraft, die Stimme ist weg. Ich sag nicht mehr. Er lässt sich einen Teufel geben und schreibt drauf, sein Name ist Johannes. Also Zacharias glaubt, ja, und geht dort nicht mehr weg, nicht einen Fußbreit mehr weg. Da hat er auch nicht gewusst, dass er dort euch wieder reden kann. Ich möchte wissen, wie es gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, lass doch mal Elisabeth das entscheiden, ich halte mich ja raus. Machen ja manche Männer so, ne? Die schieben ihre Frau so vor, lass doch mal meine Frau machen, ich halte mich da raus. Viele Männer halten sich gerne wieder raus und die Frauen übernehmen das schweige Zepter. Nee, er schreibt drauf, sein Name ist Johannes. Also er stimmt diesem Plan Gottes zu, weil Gott hat festgelegt, der heißt so und der heißt so. Und der wird so geboren und das wird so geschehen. Das ist ja eine Geschichte, wo Gott bis ins Einzelne, bis ins kleinste Detail festlegt, wie was geschehen soll. Und wenn Gott etwas so festlegt, dann ist Gott nicht wie wir Menschen, wie wir Eltern auch manchmal, wenn die Kinder nur lange genug bubbeln, dann gehen wir irgendwo nach. Sind wir dann doch nicht so konsequent? Dann kann sich der Jonas zu Hause von der Tochter anhören, denn mit mir fährst du viel strenger. Ja? Beim Sohnemann lässt du viel mehr durchgehen. Kleines Beispiel gestern Abend, mein Sohnemann sollte duschen gehen, das fällt mir gerade so ein, und kam auf die wahnwitzige Idee, wollte ich nicht noch barfuß raus und mich mal bloß mit Boxershort bekleidet in Schnee rumwälzen. Ja? Meine Frau und meine Tochter, wie kannst denn du, wir haben alle erste Erkältung hinter uns und ich sag, da mich so anschauen, sag los, raus und wälz dich mal. Ne? Ihr hättet das sehen sollen, ich kann bloß nicht so schnell ins Handy. Da ist er draußen und hat sich dort im Garten dort oberkörperfrei mit nackten Beinen in den Schnee gewälzt. Ne? Meine Frau, die hat da wieder, oh. Und ich sage, komm, jetzt ist der Junge durch. Da hat er gequiekt beim Duschen, das war eine Show. Ne? Das und er hat es so drauf, mein Sohn. Meine Frau ermahnt ihn manchmal wirklich, er steckt jetzt wirklich in einer harten Phase. Ne? Die Pubertät, Hormone schießen ein, das ist wirklich furchtbar für Eltern. Ne? Ich sage manchmal, das ist schon gut angelegt, dass die Kinder mit Anfang 20 kommen, da hast du doch mehr Nerven. Ja. Und meine Frau manchmal am Tisch so erschmunzelt und grinst, ne? Und ich kann manchmal nicht dort ernst bleiben. Ne? Das ist dann schön, wenn sie dann die Kinder raus sind. Ich kann dann von der Frau noch. Herrlich. Gott ist so nicht. Wenn Gott einmal sagt, das geschieht so und das geschieht so und das geschieht so, dann hat der Mensch doch nichts zu diskutieren. Versteht er mich? Und das ist aber auch wieder gut für uns. Wir können uns auf Gott verlassen. Was in der Bibel geschrieben steht, das wird so geschehen. Also Gott wird nicht irgendwie sagen, gut, weil die Menschen heute ein bisschen anders sind, wie die vielleicht vor 2000 Jahren, lasse ich mal 5 Grad sein. Nein. Gott wird das zum Ziel bringen, diese Geschichte mit der Menschheit, wie es in seinem Wort geschrieben steht. Da wird es kein Drumherum geben. Ich habe jetzt eine Predigt gehalten in unserer Gemeinde über das Thema Hölle. Was mich erschreckt hat, als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, was mich erschreckt hat und wo ich selbst bei diesen Predigt erstellen erschreckt habe, selber erschreckt bin und mich gefragt habe, Gott, bist denn du wirklich so? Ja, Gott ist so. Gott wird niemals mit Sünde einhergehen. Gott wird auch niemals Sünde akzeptieren. Und Gott wird Menschen in die Verdammnis geben. Weil das so geschrieben steht, weil Gott seinem eigenen Wort nicht untreu wird. Es gibt für uns Menschen nur 2 Vorrichtungen. Es gibt den Weg in den Himmel und es gibt einen Weg in die Hölle. Zwischendrin gibt es nichts. Und da können die Theologen heute vor Wut schäumen. Es gibt dazwischen nichts. Versteht ihr mich? Das ist aber auch gut für uns, weil wir wissen, ich kann mich auf Gott verlassen. Wenn Gott mir zusagt, du musst nur glauben an diesen Sohn Gottes und du bist errettet, dann kann ich mich da drauf verlassen. Da kann ich mein ganzes Leben drauf bauen. Weil Gott nicht in einem halben Jahr sagen wird, ich habe das nicht so gemeint. Also, versteht ihr mich? Das ist doch einfach ein sicherer Hafen für uns. Das ist eine Ankerkette für uns, die kann niemand zerreißen. Was Gott einmal sagt, das wird geschehen. Und da solltest du auch gehorsam sein, wenn du meinst, Gott möchte das im Leben von mir so und so. Unser Gott ist eine sichere Bank, ist ein sicherer Hafen. Unser Gott ist ein Fels, auf den du stehen kannst. Das ist doch fantastisch. Kein wankelmütiges Kroko, nicht Kroko, Jamaika. Man kann es ja nicht mal hören, oder? Dieses Hin und Her der Menschheit, dieses Weg und Hin und Rauf und Runter. Gott ist nicht so. Gott sagt, ich werde dich durch dein Leben tragen. Ich werde dich, was steht in der Bibel geschrieben? Bis du grau wirst, bis du grau bist, werde ich dich tragen und du wirst einmal zu Hause sein. Das ist doch eine Verheißung, ne? Das kriegt doch Mensch nicht hin. Das kriegt keine Regierung hin, das kriegt niemand hin, weil die sich immer irgendwo anpassen. Immer den Mainstream anpassen. Gott passt sich niemand an, weil Gott ist das obere. Gott ist das obere Level. Alles andere muss sich an Gott anpassen, so oder so. Jetzt bin ich wieder am Anfang meiner Predigt. Ich komme nochmal auf den Zacharias, ne? Der dort stumm war die ganze Zeit, als er dann auf der Tafel schreibt. Sein Name ist Johannes. Bricht es aus ihm raus und er schreibt ab Vers 68 oder er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Aus dem Königshaus seines Dieners David hat er uns einen starken Retter geschickt. So hat es seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Er wird uns von unseren Feinden erretten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Gott wird mit unseren Vorfahren barmherzig. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, und der auch uns gilt. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Da kann man nichts hinzufügen. Wir gehören zu dem Bund, zu diesem neuen Bund, den Jesus gesetzt hat. Jetzt geht mal mit mir im Geist, ne? Macht mal, lasst mal eure Fantasie, wir gehen mal nach Bethlehem. Zu Fuß sind es 3.688 Kilometer. Schafft man locker in 31 Tagen, laut Google Earth. Ja, wir gehen dort runter, diese verstaubte, überfüllte Stadt Bethlehem, wo Massen Leute unterwegs sind, fragen uns dort durch, na, wo ist denn hier dieser Besondere? Und dann wird uns ein Stall gewiesen außerhalb der Stadt, wir laufen dort raus, dann kommen wir in den Stall rein. Stall ist meistens schmutzig und es riecht nicht besonders gut. Dort sind Menschen, arme, abgefragte Menschen, Hirten, die stinken genauso wie ihre Schafe. Dann in der Ecke haben wir dort ein jugendliches Pärchen mit einem Kind, was in der Krippe liegt. Da liegt er. Sohn Gottes, was machst du hier? Was machst du hier in dem Stall? Kommst hier runter in dem Stall? Schmutz und Dreck. Was machst du in diesem Stall? Und da wird es zu mir sagen und zu euch, ich rette dich. Das ist nämlich die Weihnachtsgeschichte. Wir werden gerettet von diesem Sohn Gottes. Wir sind gerettet. Unvorstellbar, dass er aus dieser Herrlichkeit hier runterkommt, in diesen Schmutz, in dieser Ablehnung. Nur für mich, für dich. Das ist doch herrlich. Das zeigt doch einfach die Liebe Gottes mit uns Menschen. Gott wird Menschen einmal in zwei Lager teilen. Die Guten zu ihm, die Schlechten werden in die Hölle gehen. Es ist so. Und wir werden leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das sind alles so Floskeln, die wir oft hören. Das sind alles so Worte, die wir oft hören. Aber das müssen wir verinnerlichen. Wir werden leben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Einmal bei ihm leben. Ohne Schmerzen, ohne Angst, ohne irgendetwas. Das klingt so genial, dass man es fast nicht glauben kann. Ne? Aber wir sehen ja nur uns das hier ringsrum. Aber Gott hat einen Plan mit uns Menschen, der ist riesengroß, phänomenal. Und wir leben dort ewig, immer und ewig. Schon dieses ewig kannst du gar nicht fassen. Wobei aber auch die Bibel sagt, auf der anderen Seite, die Menschen, die sich nicht für Gott entscheiden, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist auch Gott. Und ich bin heilfroh, und ihr könnt es auch sein, dass wir diesen Gott kennen. Dass wir eigentlich unterwegs sind Richtung Himmel. Und wenn du jetzt schon im Inneren ein bisschen denkst, irgendwo zweifelst, bin ich dabei, bin ich da auch dabei, dann geh damit zu Gott mit diesen Zweifeln. Lass diesen Zweifel ausräumen. Weil das Leben in uns auf dieser Welt uns immer mal in Zweifel sieht. Wie so eine Löwenzahnwurzel. Immer wieder mal wächst da was, wo man denkt, bin ich wirklich dabei, ist wirklich alles vergeben? Und ich kenne Christen, die sich damit das Hirn zermattern, ist in meinem Leben wirklich alles vergeben? Ja, es ist vergeben. Gott würde die Ruhe drüber geben. Wenn irgendwas ist, irgendwas sein sollte, dann brauchst du nicht zu grasen, nicht zu wühlen, nicht zu machen, weil Gott wird dich darauf hinweisen. Also entspann dich. Wir folgen keinem Despoten und herrischen Lehrer, sondern wir folgen einem liebenden Vater. Versteht ihr mich? Wir folgen einem liebenden Vater, der uns führt, der uns hinweist. Machen wir mal hier, das ist nicht so ganz, ja, lass es mal noch weg. Aber am Ende bringt er uns ans Ziel, wenn wir gehorsam sind. Das setzt voraus, dass wir gehorsam sind. Und das ist wie bei meinem Sohnemann zu Hause, so sind wir doch alle irgendwo in der pubertären Phase, dass der Gehorsam immer mal wieder über die Stränge schlägt. Aber Gott ist nicht so wie wir Menschen. Gott akzeptiert immer wieder, wenn wir sagen, es tut mir leid, Vater. Ich will mich wieder anstrengen. Ich will einfach weiter. Ich falle immer wieder über die großen Latschen, aber ich gebe mir Mühe, dass es nicht mehr passiert. Dann wird Gott dir immer wieder die Hand reichen. Immer wieder. Ist das nicht herrlich? Sohn Gottes, was machst du hier? Ich rette euch. Ich rette euch. Wir feiern jetzt Abend mal. Es ist wunderschön, diesen neuen Bund zu feiern. Und was sagt Jesus? Wir sollen das machen. Warum? als Dummdudelei, warum sollen wir das machen, Abendmahl feiern? Wir sollen uns an ihn erinnern. Wir sollen das, was er für uns getan hat, da wieder aufleben lassen. Daran erinnern, er ist für mich gekommen, er ist für mich über diese Welt gewandert, er ist für mich gestorben und er ist für mich auferstanden. Das geht mir immer runter wie Öl, dieses Wort auferstanden. Wir folgen keinem Toten, Gott oder keinem irgendwelchen, sondern wir folgen Jesus Christus, der auferstanden ist. Auferstanden.